Und Ronja ging. Ihr wurde bald klar, wie blind sie gewesen war. Wie hatte sie nur glauben können, dass die große Steinhalle die ganze Welt sei?
Wir haben alle Zeit der Welt.
Also zunächst mal eine riesige Überraschung und eine riesen Ehre, weil ich eigentlich auch dadurch, dass wir eben auch so World Pop Multi Kulti aufgestellt sind mit unseren vielen Sprachen, habe ich mich selbst gar nicht so als deutsche Newcomerin gesehen und identifiziert, dass ich hier überhaupt hingehören würde oder eingeladen würde. Und ich mach mein Ding.
Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder mit unserem Panikpreis-Podcast der Udo Lindenberg Stiftung aus der alten Liebe. Könnt ihr mal ein Geräusch machen, damit man auch glaubt, dass ihr da seid? Yeah! Ja, das ist unser 7. Podcast und heute freuen wir uns ganz doll auf einen Gast, der uns sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Sie ist mit ihrer Band die Gewinnerin des Panikpreises 2021 gewesen und da waren wir uns auch schnell einig, aber dazu kommen wir gleich, denn erstmal möchten wir sie euch vorstellen. Hier ist Ronja Malzahn.
Hallo, hallo. Schön, dass du bei uns bist. Inzwischen ein altbekanntes Gesicht und ein Mitglied der Panikfamilie. Wenn ihr euch erinnert, wer in Hirsau war letztes Jahr, sie hat dieses Festival wunderbar eröffnet, allein mit dem Cello und Fede. Das war wunderbar. Fede ist jetzt kein Instrument für die, die das nicht wissen, sondern das ist ein Mitmusiker und dein Lebensgefährte und dein Arrangeur, dein Produzent, ihr macht alles zusammen.
Diese Aber eigentlich Frau, ist er auch ein Instrument.
Das stimmt.
Ein lebendes Instrument. Ja, also Ronja, ich wollte kurz erzählen, wie es war, als du gewonnen hast, als ihr gewonnen habt. Wir waren in Mannheim in der Popakademie und die Finalisten geben dort dann immer ein Live-Konzert, damit wir als Jury, weil Arno und ich sind ja auch in der Jury vom Panikpreis, damit wir auch nochmal sehen, wie die Menschen auf der Bühne funktionieren, weil wir bekommen viele, viele Bewerbungen. Oft sind ganz, ganz tolle Songs drunter, aber uns ist es eben halt auch sehr wichtig, dass die Menschen auf der Bühne auch etwas transportieren und das Publikum erreichen. Und ich lief da so rum und war am Rumzappeln und habe geguckt, steht alles, stimmt alles, während auf der Bühne schon der Soundcheck lief und plötzlich hörte ich so so Water Drums. Das hat mich schon mal so rausgeholt, weil das so wie aus so einer ganz anderen Welt kam. Und dann kam noch eine Stimme dazu, die mich so verzaubert hat, die eben auch wie aus einer anderen Welt kam. Ich habe neulich ja mal geschrieben, es ist so wie eine Mischung aus Elfe und großer innerer Stärke. Also das ist eben nicht nur dieses Verzaubernde und Verzauberte, sondern da ist auch viel Kraft dahinter. Und ich habe dann alles stehen und liegen lassen, habe dann den ganzen Soundcheck zugehört und habe in mir beschlossen, also für die muss ich wählen und für die möchte ich mich einsetzen, weil das ist einfach was ganz Besonderes gewesen. Also wirklich, wirklich. Also Arno, wie ging es dir damals?
Ja, ich kann mich erinnern, schon als die Bewerbung kam, war das ein Flash, weil Ronja damals mit der Band eigentlich alles verkörpert hat, was dieser Preis will. Nämlich eigenständige Musik, eine Diversität. Du hast eine multinationale Band, das muss man auch sagen. Verschiedenste Musiker, verschiedenste Kombinationen. Ukraine, Südamerika, Asien, überall kommen sie her. Schweden, ganz wichtig. Ja, genau, Lexi, Schweden. Das war so, das stimmt. Und das war schon mal ein Kriterium. Und dann haben wir das aufgelegt, diese Stimme gehört. Und für mich war auch ganz klar, wie ich hinterher erfahren habe, für viele andere auch für Udo, das ist wunderbar. Obwohl es ja eigentlich Musik war, wo auch viele gesagt haben, wieso, wir machen hier Rock'n'Roll, warum ist denn jetzt die Erste geworden? Und dann kam eben dieses Live-Erlebnis an der Popakademie in Mannheim, muss man dazu sagen, auch unter erschwerten Bedingungen damals, waren es war noch Corona-Nachwehen. Das ist immer eine schwierige Situation für Künstler sowieso gewesen, mit Maske rumlaufen, Soundcheck und dann sowieso die Atmosphäre, da sitzen nur 8 Leute im Publikum und gucken dich da an als Jury. Aber du hast die so weggeflasht. Hammer. Könnt ihr übrigens auf dem YouTube-Kanal sehen für Udo Lindenberg Stiftung. Da ist nochmal das Set zu sehen mit einem wunderbaren Interview von dir. Und das ist das meistgesehene Video, was es so gibt von der Udo Lindenberg Stiftung.
Ja, guckst du mal. Und es gibt ja auch ein schönes Interview, was wir danach noch gemacht haben, auf meinem Podcast. Also, weil das war von Anfang an auch unser Bestreben, dass wir gedacht haben, wir würden da gerne ein bisschen unterstützen. Wir haben dich mit Jean-Jacques Krawitz zusammengebracht, dem Pianisten von Udo, mit dem ihr jetzt ja auch schon einige Sachen zusammen macht. Da können wir sehr gespannt sein, was aus dieser Kombination entstehen wird. Also das finde ich alles ganz, ganz wunderschön. Damals warst du ja noch mit dem Bluebird Orchester unterwegs. Das heißt, da wart ihr 12 Musiker, ne? Und ich habe mich ja damals schon gefragt, also ich meine, wenn ich versuche, für einen Termin 3 Leute unter einen Hut zu bringen, geht das schon über mehrere Etappen. Aber ich weiß gar nicht, wie ihr das damals gemacht habt. Aber das hat sich ja jetzt ein bisschen verändert, ne? Oder? Erzähl doch mal, wie die Band jetzt aussieht.
Ja, also eigentlich hat sich das über die gesamten letzten 7 Jahre stetig verändert. Also ich glaube, Veränderung ist auch so ein bisschen unser Obertitel. Ich habe vor 7 Jahren Federico, der sitzt da vorne, in Italien kennengelernt und dann hat er mich mitgenommen nach Argentinien. Und tatsächlich, das haben wir heute nachgeschaut, ist am 6. Mai sind wir losgefahren. Von seinem Zuhause Pergamino, Buenos Aires, bis in den Norden, bis an die Grenze von Bolivien und haben versucht, jeden Tag einen Song zu schreiben. Also heute ist der erste entstanden, auf Spanisch, Deutsch und Englisch gemischt. Und danach haben wir das erste Album aufgenommen und jahrelang immer wieder die Offenheit gezeigt, Menschen einzuladen und einfach zu gucken, was passiert, wenn man Musiker zusammenbringt, wenn man Menschen zusammenbringt. Und daraus hatten wir stetig wechselnde Bandbesetzungen und immer wieder ganz viel bereichernde Kollaboration. Und da hat uns auch Udo Lindenberg und die Stiftung wahnsinnig inspiriert. Ich meine, das Panikorchester ist letztes Jahr 50 geworden. Wir haben jetzt fast unsere 7 Jahre voll und ich also hoffe, dass wir das noch ganz, ganz, ganz lange machen können.
Es ist ja auch gar nicht so einfach, so eine Bandkonstellation zusammenzuhalten, ne? Also mal abgesehen davon, dass ja jeder ein eigenes Leben hat, andere Termine hat, aber auch so menschlich gesehen und jeder hat eine Persönlichkeit und seine Sensibilitäten und siehst du dich da auch so ein bisschen in der Rolle, da so die Strippen zu ziehen ab und zu mal, wenn es dann so auseinanderfasert oder wenn jemand sich nicht gesehen fühlt oder was immer da alles so passieren kann. Siehst du dich da so ein bisschen in der Rolle, um da den Überblick zu behalten?
Ja, ich glaube, ich habe es immer schon geliebt, Menschen zusammenzutrommeln. Ganz egal, ob das Wohnzimmerkonzert noch zu Uni-Zeiten war oder als Kind zum Kindergeburtstag. Also diese Kraft, die das hat, wenn Menschen zusammenkommen, das fand ich immer schon faszinierend. Und auch die Harmonie also einen Raum zu schaffen, wo die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen, das liebe ich. Und ich glaube, ich habe da auch so ein kleines Band-Mama-Herz in mir, die immer guckt, ob's allen gut geht und ob alle genug zu essen haben und sich da gut zu kümmern. Auf jeden Fall, das ist mir ein großes Anliegen.
Band-Mama-Herz, das ist so schön.
Ja, aber das ist trotzdem toll und du bist so erfrischend wenig Frontfrau, obwohl du es bist. Also ich meine im Sinne von, normalerweise stehen die da vorne, drücken alle Musiker weg. Bei euch ist das so homogen auf der Bühne. Das ist wie so eine Big, Big Family. Wie funktioniert das denn so über die verschiedenen Kontinente?
Ja, also wir sind ja so ein bisschen die Eltern, Fede und ich, und sind von diesem Baby-Musik. Und wir waren jetzt zum Beispiel letzten Monat in Schweden bei Lexi, unserer Saxophonistin, die studiert jetzt nochmal Weltmusik in Göteborg. Und dann haben wir sie besucht und haben dann zu dritt mit ihren Konzert gespielt. Davor das Jahr waren wir mit unserem Schlagzeuger Kai in Kanada, haben dann auch unseren Videografen mitgenommen. Und je nachdem, wo wir dann sind und welche Musiker da sind, entstehen dann immer wieder verschiedene Konstellationen. Und also das Reisen ist ein ganz großes Thema bei uns. Wir waren letztes Jahr im Oktober nach Südkorea eingeladen in die Partnerstadt von Hannover. Das war auch total faszinierend, diese Kultur. Ich weiß nicht, K-Pop, ob hier Menschen damit was anfangen können. Das ist ja auch eine unglaubliche Kunstform, die gerade um die ganze Welt geht. Also es ist eine sehr musikinteressierte Kultur, trotz dessen, dass da ein Urgestein an Tradition auch liegt in der asiatischen Kultur und trotzdem so viel Modernität.
Dieses Programm war im Rahmen eines internationalen Austauschprogramms. Also du bist auch so ein bisschen als musikalische Botschafterin unterwegs.
Genau, also wir haben das große Glück, dass wir aus einer UNESCO City of Music kommen. Also Hannover hat diesen Titel und das ist ein Netzwerk von 65 Städten über die ganze Welt verteilt. Also es ist eine ganz tolle Netzwerkstelle und da haben wir die Partnerstädte besucht für internationale. Das eine war ein Showcase-Festival, das andere war eine Musikkonferenz, wo wir gespielt haben. Also total toll, dass es solche Netzwerke gibt.
Wie reagieren denn Südkoreaner auf eine deutsche multinationale Band?
Also ich fand das total faszinierend, dass wir haben da gespielt und die Menschen sind, das ist eine sehr feine Kultur, die Menschen sind sehr leise, vorsichtig, sehr höflich, sehr zart und bei der Musik haben die so viel Emotionen gezeigt, also besonders auch so diese persönliche Beziehung, wenn dann Fede und ich zu zweit auch spielen und auch beide singen, dieses und dann auch mal die Menschen fragen, ob sie mitsingen, da haben die so stark drauf reagiert. Also da war ich wirklich überrascht, wie die aus sich rausgekommen sind.
Es gibt ja eine wunderschöne Geschichte, die auch so gut zu euch und zu dir passt. Also es ist eigentlich beispielhaft. Das heißt, es gibt jemanden, den ihr sozusagen adoptiert habt, kann man das eigentlich nennen. Es gibt eine ganz, ganz wunderbare Künstlerin, die aus dem Krieg in der Ukraine hierher gekommen ist, nach Deutschland. Die hast du, ach, das erzähl doch besser mal du selber, wie die zu euch gekommen ist. Und die spielt ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle bei dem Album und der Artwork zu diesem Album. Die Rede ist von Tanja. Aber jetzt erzähl doch mal, wie ihr zusammengefunden habt und was das für dich bedeutet und für die Band.
Also ich habe vor 4 Jahren, 2021, da war von Krieg noch gar keine Rede, war ich im Wolfscenter Dörferden, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ein ganz toller Ort, und habe da ein Aurora-Lied gespielt, Running with the Wolves, ich liebe diese Künstlerin, und dann gedacht, ich brauche aber auch ein eigenes Rudellied, ein Wolfslied, habe dann ein Lied geschrieben, mit Lexi gemeinsam dort mit den Wölfen das live gespielt und ein Video dazu gemacht, und dann gedacht, eigentlich würde ich total gerne etwas Gezeichnetes haben, und habe dann auf Instagram nach Wolf Animation gesucht und dann Tanjas Kunst gefunden. Tanja hat nur Wölfe gemalt. Und sie hat dann geantwortet, I'm 15 years old, ich bin erst 15 Jahre alt, I've never done a professional work before in my life. Sie hat noch nie eine Auftragsarbeit gemacht, but I would love to try. Und dann hat sie ein Jahr lang ein Musikvideo für uns animiert, für dieses Wolfslied, Like a Wolf. Und als dann der Krieg ausgebrochen ist, im Februar 2022, hat dieses Kunstwerk eine ganz neue Bedeutung bekommen. Wir haben ganz viele Benefizkonzerte gespielt, immer wieder Tanjas Geschichte erzählt, wie sie jetzt da ihr Zuhause aufgeben musste in Kharkiv, wie sie sich in der U-Bahn versteckt hat, wo draußen die Bomben fallen. Also das war so nah dran, das war viel, viel näher dran, als die Medien einer manchmal auch überschütten mit ganz vielen schlimmen Nachrichten aus der Welt. Und daraus ist eine ganz große Freundschaft gewachsen. Tanja hat uns dann immer besucht. Sie war auch beim Panikpreis damals mit dabei, hat das live erlebt, hat Udo auch live gesehen in Hamburg in der großen Arena. Und mit Tanja haben wir im letzten Jahr ein gemeinsames Kunstprojekt gemacht.
Tanja ist ja nun mittlerweile auch ein sehr, sehr wichtiges Mitglied eurer, yes, wie Arno so schön gesagt hat, eurer Familie, Musikfamilie, yes, geworden.
Tanja ist like a sister for me. And we created this together. Wir haben dieses Buch, das ist ein Musikbilderbuch, was wir diesen Herbst rausbringen wollen, gemeinsam kreiert. Das ist quasi eine Geschichte von einer jungen Wölfin, die ihr Zuhause verliert in einem Sturm und dann ganz viele Begegnungen hat. Also es ist quasi Tanjas Geschichte, aber auch einfach eine Geschichte, wo man sich selber drin wiederfinden kann. Und zwischendrin sind immer wieder QR-Codes zu unseren Songs untergebracht. Es sind, glaube ich, 140 Seiten und wir haben alles auf Deutsch, Ukrainisch und Englisch übersetzt. Und wir wollen das dieses Jahr zusammen rausbringen unter dem Motto Make Art, Not War.
Ist wunderbar. Das und ist vor allen Dingen was es bei dir immer gibt. Deine Platten haben immer diesen wunderbaren Mehrwert, dass es immer tolle, tolle Gimmicks dazu gibt. Das war damals schon so, als du dich beworben hast, fiel das auf. Und die Wölfe, die zogen sich so wie ein roter Faden durch dieses Artwork, durch dein Werk. Woher kommt diese Faszination für Wölfe?
Ich glaube, es ist einfach eine Metapher für Rudelkraft, also auch so die Wolfsmama und diese Kraft und Stärke, die Wildheit, aber auch dieses Rudelbild von wir alle zusammen. Also unser Logo, das ist zur Hälfte Wolf und zur Hälfte Schmetterling, das habe ich im Nacken tätowiert. Das war hatte mir damals Fede auf einem argentinischen Matebecher eingraviert, geschenkt, als wir uns kennengelernt haben. Und das steht für mich für die Zartheit und für all das ganz Feine, was auch in der Musik in den leisesten Tönen liegen kann, und aber auch für die Kraft, auch in der Musik und im Leben, wenn ganz viele Stimmen zusammenkommen, wie was das macht mit uns. Und ja, diese Polarität, das zieht sich viel.
Also vom Rudelverhalten der Wölfe, finde ich ja, könnten wir Menschen uns eine Menge abschneiden.
Da hast du echt was gesagt, ja, das finde ich auch. Also wenn ihr das dann mitbekommt, achtet drauf, wenn dieses Buch rauskommt. Ich habe die Ehre, es geschenkt bekommen zu haben von Ronja, und ich konnte es bis jetzt noch nicht ganz zu Ende lesen, weil ich musste wirklich Rotz und Wasser heulen. Weil diese Geschichte von dieser Wölfin, oh Gott, jetzt fange ich an zu weinen. Ja gut, ist es jetzt halt so. Wenn ich aussehe wie ein Koala-Bär von der Wimperntusche, sagt mir bitte Bescheid. Aber diese Geschichte von dieser Wölfin, die in einem so schönen Ambiente, in einem kleinen Paradies lebt und dann da raus muss, dieses Gefühl, irgendwo rausgeschubst zu werden oder aus seinen eigenen kleinen Paradiesen herausgeschubst zu werden oder einsam zu sein oder verlassen zu sein, das ist, glaube ich, ein Gefühl, auch was, seht ihr ja, was viele Menschen erreicht und was viele Menschen teilen können. Und ich finde es so wundervoll, wenn Kunst, ob das jetzt diese bildnerische Kunst ist oder ob das eure Musik ist, die Menschen so tief erreicht, dass ich jetzt so hier sitze. Was willst du mehr? Also es sind ja schöne Tränen, ne? Also ich Ich finde das auch in Ordnung. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht alle geschockt, aber ja, also das wollte ich jetzt einfach unbedingt mal sagen, dass das einem sehr, sehr ans Herz geht und dass eine wunderschöne Geschichte ist, die wunderschön illustriert ist.
Also, das ist ja sowieso das Schöne an der Musik. Wir hatten das im letzten Podcast mit dem Drei-Tage-Bart-Träger und der umgedrehten Baseball-Kappe. Du bist auf so eine wunderbare Art authentisch, indem du solche Gefühle auch zulässt. Das kommt natürlich aus deiner Natur hinaus. Trotzdem frage ich, hast du mal überlegt, auch was anderes zu machen, um vielleicht kommerzieller durchzustarten?
Also ich habe tatsächlich lange Zeit gar nicht gewusst, dass das ein Weg für mich sein könnte mit der Musik. Ich habe tatsächlich ein abgeschlossenes Chemiestudium und habe mich immer schon für alles interessiert. Ich glaube, das war auch so der Fluch und Segen meines Lebens, dass ich am liebsten alles auf einmal machen wollte. Und als ich dann Fede in Italien kennengelernt habe, war da auf einmal ein Fokuspunkt in meinem Leben angekommen. Etwas, was ich über alles liebe, die Musik, was ich verbinden konnte mit all den anderen Dingen, die in meinem Herzen wohnen. Das Reisen, das Unterwegssein, die Menschen und auch dieses Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, es hat ja auch jeder Mensch ganz andere Bedürfnisse, aber mich reizt es sehr zu wissen, nicht zu wissen, was nächstes Jahr kommt und manchmal auch nicht zu wissen, was morgen oder übermorgen ist und eben das Leben nicht schon vorher so ausgelegt vor mir zu sehen, durchgeplant. Also diese riesige Offenheit, das finde ich unglaublich inspirierend.
Und ja, aber super. Und das zeigt nämlich deine Bewerbung. Ich will nämlich auf was ganz Besonderes hinaus. Du hast vorher englischsprachige Musik gemacht, dann hast du von diesem Preis mitbekommen, hast zum ersten Mal auf Deutsch getextet und gesungen und gleich gewonnen. Und
ja, stimmt.
Und inzwischen ist Deutsch, glaube ich, auch so ein bisschen die Sprache, in der du dich sehr, sehr wohl fühlst. Das hört man deinen Songs an.
Ja, also ich habe lange Zeit auf Englisch, weil ich habe selber auch viel englische Musik gehört und dann mit Feder angefangen zu experimentieren auf Spanisch, auf Italienisch und dann hat er gesagt, schreib mal was auf Deutsch und das fand ich unglaublich schwierig, weil ich glaube auch als Muttersprachler ist man unglaublich kritisch und viel schneller gehen die Alarmglocken an, oh das lieber nicht und Ecken und Kanten und besonders durch die Pandemie und auch durch die letzten Jahre und auch durch den Panikpreis sind wir wirklich nochmal ganz anders in Deutschland angekommen, also wir sind ja so Fernwehreisende, die immer um die ganze Welt ziehen, aber immer wieder hier auch so ein Zuhause zu fühlen. Also das letzte Album hieß dann auch Heimweh. Das ist so eine Qualität und sich auch in einer Sprache so tief und fein ausdrücken zu können, Wort für Wort, das hat eine unglaubliche Kraft. Und das schätze ich sehr am Deutschen, aber auch an der Qualität von der Muttersprache.
Ich finde ja, ich bin ja auch eine Frau des Wortes und ich finde ja diese Bezeichnung Muttersprache so wunderschön, weil das ist ja wirklich etwas, was dich mit der Mutter, deiner Herkunft, deinen Wurzeln verbindet. Mhm. Und dass diese Erkenntnis, die du da gefunden hast, es ging ja Sarah Connor damals auch so, die ja jahrelang Englisch gesungen hat, dass man plötzlich merkt, oh mein Gott, wenn ich das in meiner Muttersprache sage, kommt nochmal eine ganz andere Ebene dazu, die sehr tief ist und ja auch ein Großteil deiner Geschichte ist. Gibt es eine Sprache, in der du besonders gerne singst? Also
es gibt natürlich so vokalreiche Sprachen wie Italienisch oder Spanisch, wo quasi man schwimmt nur in Vokalen und es ist total melodisch. Was Wunderschönes. Und da hat natürlich unsere deutsche Muttersprache viele Konsonanten und Zischlaute und Ecken und Kanten. Jedes Wort endet eigentlich mehr auf einem T oder K. Also viel Klarheit. Und das schätze ich. Also es ist wie ein Instrument. In verschiedenen Kontexten schätze ich verschiedene Instrumente sehr. Also wenn es nur um Klang und nur um Gefühl geht, dann schätze ich es auch sehr auf, ich liebe auch Französisch sehr vom Klang. Das ist eine super schöne, poetische Sprache. Und besonders, wenn es darum geht, Gedanken oder auch Poesie auszudrücken, dann liebe ich auch das Deutsche. Also das hat so eine Klarheit. Ja.
Ich mag das sehr, wenn du Französisch singst. Mhm. Das ist auch so etwas, was eben so über den Klang viel transportiert, auch wenn man die Sprache nicht versteht. Und ich finde ja, Sprache ist fast auch schon so etwas wie ein Musikinstrument. Mhm. Ne? Also jede Sprache kann man sich ja auch wie so ein Instrument zunutze machen. Also wir haben ja oft gesprochen über die Situation der Newcomer-Bands. Du bist ja jemand, hast du mir ja erzählt, der sehr viel organisiert für die Band. Also ich habe es in einem anderen Podcast erzählt, dass du dann immer sagst, du hast einmal den Hut von der Musikerin auf, aber wenn du dann Bookings machst und wenn du dann telefonierst und so und wenn es um irgendwelche Marketingaktionen geht, dann setzt du den Hut der kleinen Sekretärin auf. Also das heißt, es ist ja viel, was man da so am Hals hat, wenn man sich versucht, selber der Welt vorzustellen. Wie kommt ihr damit klar und wie wenn ich das fragen darf, wie könnt ihr davon leben?
Also das Wichtigste und das Allerschönste und auch das finanziell Lukrativste ist die Live-Musik. Das sind reale Konzerte, wo wir reale Musik in Echtzeit für reale Menschen spielen und dann entweder über ein Ticket-Deal oder über das Venue oder je nachdem, welcher Kontext da ist. Das sind natürlich reale Einkünfte und davon versuchen wir so viele, wie es nur geht, zu spielen. Wir haben jetzt, ich glaube, über 500 Konzerte gespielt in den letzten 7 Jahren in den unterschiedlichsten Größen und Farben und Formen und das liebe ich auch am allermeisten. Also ich liebe es auch zu schreiben und kreativ zu sein oder im Studio zu arbeiten, zu produzieren, auch so Ideen, Samen auszusehen und zu gucken, wie sie wachsen. Aber richtig aufblühen tun die dann erst, wenn da jemand zuhört und dann jemand mitfühlt und ich dann spüre, oh ja, da ist Resonanz da oder Verwirrung oder, also da sehe ich, ist das dieser Dialog bei Live-Konzerten das Allerwichtigste.
Ich habe immer, oder ich höre auch immer von Musikexperten, vertrete ich auch selber so ein bisschen die These, dass man sich eigentlich als Musiker nicht selbst verkaufen sollte, weil dieser Sekretärinnenhut, der stiehlt auch Kreativität, also Zeit, die man eigentlich für den eigentlichen Prozess eines Künstlers aufwenden sollte. Mhm. Habt ihr euch schon überlegt, mal vielleicht da professionelle Strukturen zu nutzen, ein Management, eine Booking-Agentur, oder es ist schwierig, das kennen wir auch von einer anderen Gewinnerin, überhaupt jemanden zu finden, der zu euch passt. Das war bei der anderen Gewinnerin auch so. Es hat Jahre gedauert, bis sie dann endlich das gefunden hat, was zu ihr passt.
Also ich glaube auch, dass viele DIY, Do-It-Yourself, viele Indie-Künstler, die erstmal von alleine anfangen, ihre Musik in die Welt zu bringen. Es gibt da ganz, ganz, ganz viele Künstler und nur wenig Industry-Partner, die leicht und accessible sind, um da jetzt Partnerschaften und Beziehungen aufzubauen. Also wir haben vor ein paar Jahren einen ganz tollen Verlag gefunden aus Leipzig, Kick the Flame, die uns ganz toll unterstützen als Publisher, also die sozusagen mit uns die Grundstruktur von unseren Songanmeldungen und über die GEMA diese ganze Struktur mit uns tragen, was ein großes Geschenk ist. Genauso auch haben wir eine lokale Booking-Agentur aus Paderborn gefunden, die uns auch immer mal wieder, nicht komplett exklusiv, Konzerte oder Stadtfeste zuspielen. Was toll ist, wenn ich dann nicht selber irgendwie über Preise aushandeln muss oder so. Ich finde auch, das ist ein anderes Paar Schuh, das hatte Susanne vorhin auch so schön gesagt, das sind wirklich unterschiedliche Rollen, die sich manchmal auch nicht gut mischen. Wir haben auch in Hamburg Kick the Flame einen ganz tollen Distributor gefunden, also einen Vertrieb, die sozusagen mit uns CD oder Buchverkauf machen. Tatsächlich haben wir kein Label, da haben wir noch nicht jemanden oder die richtige Partnerschaft getroffen und also ich glaube, das muss sich auch gut ergeben. Also auch Management ist, glaube ich, etwas, was wirklich sich nicht von einem Tag auf den nächsten so entscheiden lässt. Das ist wirklich eine Beziehung, glaube ich, die auch sich über Jahre aufbaut und da bin ich ganz gespannt, was sich da in den...
Und das muss natürlich auch passen, weil Kick the Flame, kann man sagen, ist ja auch ein bisschen so spezialisiert auf solche speziellen Acts wie dich. Sarah Lesch unter anderem war dort auch, ist sie nicht mehr, aber sie war dort. Und lauter Acts, wo man auch reinpasst, das heißt, es muss ja auch passen, wer... Absolut. Du kannst es jetzt nicht in einer Agentur sein, die Iron Maiden und irgendwelche Heavy-Metal-Newcomer und noch eine Punkband vermarkten.
Schüttel dein Haar für mich.
Ja, definitiv.
Es ist ja ein Album in Arbeit. Mhm. Es sind ja auch schon Songs entstanden. Mhm. Und ich war ja bei eurem Konzert hier in Hamburg und das war wieder wunderschön. Es lohnt sich wirklich, ein Konzert von Ronja anzuschauen und von ihrer Band, weil es passiert so viel Schönes. Also es ist erstmal so, dass alle Musiker der Band und Musikerinnen Multi-Instrumentalisten sind, kann man ja so sagen. Also das heißt, es schlendert immer jeder so von diesem Keyboard zu jener Trommel, dann wirft einer einen Stick dem anderen zu und so. Also und dann im Hintergrund eben wunderschöne Videos, die ihr ja auch selber erstellt habt und mit Tanjas Hilfe. Also das ist wirklich ein Fest, das anzuschauen und vielleicht auch für die Menschen, wie ist der Plan, wann kommt was raus?
Also ich habe mir für 2025 als große Überschrift dieses Album, das heißt rückwärts gelesen, Flow, rückwärts, also Wolf, Flow. Das Album Flow, das möchte ich gerne als Überschrift für das gesamte Jahr nutzen. Wir haben jetzt im Frühjahr unsere Show gebaut. Also wir haben hinter uns so eine runde Projektionsfläche und zeigen darauf ganz viele Bilder und Farben und Landschaften und erzählen quasi die Geschichte aus dem Buch gemeinsam mit den Songs, mit verschiedenen Instrumenten. Also die Show haben wir jetzt gebaut und auch schon ausgetestet vor wundervollem Publikum, dass es funktioniert. Und es gibt für mich auch in dem Album verschiedene Kapitel. Das erste Kapitel, das ging um den Krieg, es ging um Tanjas Geschichte, auch Like a Wolf, dieses Video, was sie damals für uns gemacht hat, dieser Song, das hat sehr viel elektronische Epik, riesige Orchester und große Chöre. Also es ist sehr wuchtig. Und dann in der Mitte gibt es ganz viele ganz feine akustische Songs. Die will ich jetzt über den Sommer noch veröffentlichen mit einzelnen Videos und Releases. Und Richtung Herbst wollen wir dann alles zusammen veröffentlichen. Also man kann jetzt schon über unser Crowdfunding auf unserer Website, kann man das sozusagen schon vorerwerben, dieses Buch. Und wir überlegen auch noch Tonträger zu machen, vielleicht CDs oder Vinyl, und das dann im Herbst rauszubringen. Wir haben aber noch kein Release-Datum. Ich warte gerade noch auf eine große Förderung von der Initiative Musik, um eben auch Promo machen zu können. Ich bin ganz gespannt. Also das ganze Jahr wird begleitet von diesem Projekt. Und
das mit dem Rückwärtslesen finde ich klasse. Da fällt mir eine Anekdote ein. Ja. Es gibt diesen wunderbaren, meinen Lieblingssong von Ronja Marzahn, unbedingt hören, Nebel. Und du hast es so wunderschön Carola Kretschmer gewidmet, mal bei einem Gig, ich glaube, es war sogar beim Panikpreis, weil rückwärts gelesen heißt Nebel, Leben. Nimm dir das Leben. Und das war ihr Gitarrensolo. Das war, da habe ich geweint und das hat keiner gefilmt. Du bist das gelebte One World. Ja, andere Künstler stellen sich auf die Bühne, kenne ich selber ein paar. Ich meine nicht den Udo ausdrücklich, aber die stellen sich hin und heben den Finger und immer one world und wir sind eine Welt. Und dann merkst du aber irgendwie, es ist so unglaubwürdig, du schaffst das ohne den Finger zu heben und one world zu sagen. Also die Botschaft ist dir, glaube ich, auch sehr wichtig, da auch subtil was rüberzubringen.
Für mich bist du eine poetische Botschafterin. Also eine Poetin auf Reisen als Botschafterin. Also so ein Gefühl habe ich, weil du auch überall, wo du bist und Menschen begegnest, immer so ein bisschen so ein Zauber hinterlässt, also du mit deiner Band. Also von daher, wir werden das natürlich auch alles im Podcast verlinken, wo man euch findet und was man von euch wo findet. Eine wichtige Frage noch, das Crowdfunding, was du angesprochen hast, läuft das noch oder ist das vorbei?
Es läuft immer noch.
Also hallo, das müssen wir doch auch unbedingt kommunizieren.
Ja, genau, wir haben uns entschieden, das noch ein bisschen länger laufen zu lassen. Also es ist quasi der Vorverkauf mit nach wie vor dem Titel Crowdfunding.
Ja, also bitte, hallo. Also findet man auf welcher Crowdfunding-Plattform?
Das läuft quasi über unseren eigenen, also auf unserer Website verlinkten Online-Shop. Genau, also einfach ronjamalzahn.de.
Ja gut, das werden wir dann alles noch aufschreiben, weil das ist natürlich auch eine super Möglichkeit, seine Produktion, sein Artwork und diverse Dinge auch finanziert zu bekommen, weil Leute, da haut man echt viel Geld raus. Ne? Also das glaubt man immer gar nicht. Also man möchte die Musiker, die einem das einspielen, der Produzent, der das im Studio umsetzt, ich meine, man möchte die doch auch vernünftig bezahlen und nicht immer nur sagen, ja, geht gerade nicht und könnt ihr das für die Hälfte und vielleicht sogar für gar nichts. Und ein Crowdfunding ist dafür eine super wertvolle Sache und letztlich gibt es ja auch dadurch, dass man Dinge erwerben kann, also sozusagen bevor sie veröffentlicht werden. Du zahlst also für so ein wunderschönes Buch, du zahlst womöglich für einen Tonträger oder für ein Konzert oder was auch immer und dann bekommst du das ja nachher. Das Geld hättest du dann höchstwahrscheinlich sowieso ausgegeben, aber für die Künstler ist es eben super wertvoll, dass sie es schon mal gleich in der Tasche haben. Also von daher bitte schaut auf den Link und gebt euch einen Ruck.
Wenn du so viel reist, ich bin da ja auch reiseaffin, ich kann mich erinnern an, es ist lange, lange her, Peter Gabriel hat es mal gemacht, der ist in London in ein Studio, hat einen Track aufgenommen, hat den mitgenommen und hat überall Musiker drauf spielen lassen. Also im tiefsten Tibet irgendwelche Trommler, im tiefsten Afrika irgendwelche Maasai, Paul Simon hat das auch gemacht. Habt ihr sowas auch mal angedacht oder habt ihr sowieso immer ein Aufnahmegerät dabei?
Ja, immer. Heutzutage ist das ja auch technisch so einfach geworden. Ein Mikrofon, ein Interface, ein Computer und man kann die ganze Welt einfangen. Also wir haben einen Song, die Welt sucht bewegte Menschen, um die Welt zu bewegen. Haben wir mit den südkoreanischen Gästen letztes Jahr auf Südkoreanisch eingesungen und auch noch einen Gast aus Kanada mit Englisch, dann mit deiner Schwester auf Ukrainisch, auf Schwedisch, mit unseren schwedischen Bandmitgliedern. Also versucht diese Zeile in ganz viele Sprachen zu übertragen und da dann immer die Menschen mitsingen zu lassen. Das ist.
Nimmt man den Ronja Marzahn dann auch in solchen Ländern wahr? Also Schweden?
Also unseren größten Fußabdruck musikalisch oder zahlenmäßig haben wir tatsächlich in Deutschland, weil wir hier am allermeisten live spielen. Und in anderen Ländern sind es dann oft sehr kleine, intime Konzerte oder Rahmen. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich meine, es ist ja auch das Interessante in der internationalen Welt, dass es eben so viele Länder gibt. Also als wir angefangen haben, unsere Musik im Internet zu veröffentlichen, hatten wir alle unsere Instagram-Follower einen riesigen Peak in Ägypten, die dann sagen, I'm your biggest fan, please come to Egypt. Okay, we will see.
Ja, gibt es denn ein Land, wo du unbedingt noch mal hin willst?
Es ist tatsächlich der afrikanische Kontinent, der mich sehr reizt. Also ich war mit Südamerika, Nordamerika, meine ersten Reisen nach der Schulzeit ging nach Indien, dann war ich auch in Neuseeland, Australien. Und Europa ist ja auch wirklich so vielfältig und da sind die Strecken auch nicht weit. Aber da fehlt mir noch eine Menge. Also einer meiner engsten Freundinnen kommt aus Namibia, auch Kenia würde mich unglaublich interessieren und auch Ägypten im Norden. Also da gibt es, glaube ich, noch viel zu entdecken.
Also da hat man das Gefühl, das kann ich dir sagen, it's my second home, Kenia. Mhm. Wenn du den afrikanischen Kontinent betrittst, egal ob du da warst oder nicht, du hast immer das Gefühl, nach Hause zu kommen.
Mhm. Oh, schön, Arnolito.
Ja, ja, weil da kommen wir alle her.
It's ja, das stimmt. Ja.
Motherland.
Ja, die Wiege der Erde. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass du da auch überall und ihr da überall noch hinfahren werdet. Also,
auf jeden Fall.
Also ich meine, es geht doch erst so richtig los. Da kommt doch noch so viel jetzt, wo die Band auch so richtig homogen ist und so schön zusammenspielt. Also da sehe ich noch ganz viel auf euch zukommen. Und wir werden natürlich weiter hinter den Kulissen schauen, wie wir euch unterstützen können und zu den Konzerten kommen. Tine, die wunderbare Fotografin Tine Acke, ist ja auch ein großer Fan von euch, hat wunderschöne Fotos gemacht und Tino und ich sind immer die Groupies. Wir kommen immer, wenn ein Konzert ist, kommen wir beide immer und setzen uns in die erste Reihe.
Tina hat auch ihr eigenes Lied auf diesem Album.
Das stimmt. Oh ja, ein wunderschönes. Oh, da musste ich auch weinen. Oh nein. Also, ja.
Wir schreiben ja im Herbst wieder neu aus und das will ich dich jetzt noch fragen. Was hat der Panikpreis dir als Künstlerin gebracht?
Ganz, ganz viel. Es war wirklich zunächst einmal auch eine völlige Überraschung für uns. Also wie du das auch vorhin schon gesagt hast, ich hatte mich da eigentlich für die Hesse-Vertonung, ich bin riesen Hermann Hesse-Fan, dafür habe ich mich interessiert und dachte mir, ich schicke da mal was hin und ach ja, dann kann man ja auch noch 3 Songs für den Hauptwettbewerb da einsenden und habe dann gedacht, ja, wir sind weder rockig, politisch, noch haben wir so viele deutsche Songs und dann standen wir da mit Saxophon, Nückelhaper, Cello, Klavier, mit 7 Leuten im Wechselkonzert, pandemisch, also das hat uns wirklich überrascht, dass wir da den ersten Preis gewonnen haben und das war so eine große, auch also Anerkennung, aber also auch künstlerisch eine Bestätigung von, eure Kunst wird gesehen und gewertschätzt, das macht unglaublich viel in als Künstler, aber auch in der Außenwirkung ist es natürlich eine ganz tolle mediale Tragweite und auch das ganze Netzwerk, also auch diese Panikfamilie von innen kennenzulernen, das sind so viele besondere Menschen und verschiedene Charaktere und so viele spannende Lebensgeschichten und da einfach mit einzutauchen. Also Jean-Jacques hatte uns dann letztes Jahr auch mal mit zu Peter Maffay in den Backstage genommen und da dann diese ganzen Künstlerlegenden kennenzulernen und auch ja zu sehen, was es da für Geschichten gibt. Das ist unglaublich inspirierend.
Der Tourabschluss, ich erinnere mich, in Leipzig. Auch, genau. Wir haben zusammen gefeiert in einer Pizzeria. Und Ronja war wirklich so, als gehört sie überall dazu. Selbst Peter, den hat das nicht gestört. Und so, Ronja ist ein fantastischer Mensch, der gleich überall reinpasst. Und so eine Ruhe und Wärme ausstrahlt, dass man gleich selber ein bisschen ruhiger wird.
Das stimmt. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Was mir auch sehr schnell aufgefallen ist, ist, dass wenn ich mit dir irgendwo unterwegs war oder Backstage war, jeder, der zur Tür reinkommt, setzt sich hin und ist sofort im Gespräch mit dir. Und du bist auch jemand, das wollte ich jetzt unbedingt noch loswerden, der so wunderbar neugierig ist auf Menschen. Und das ist etwas, was Menschen auch so für dich einnimmt, dass sie das Gefühl haben, und auch ich, wenn wir reden, das Gefühl habe, dass du wirklich ernsthaft und ehrlich daran interessiert bist, eben was du sagst, diese Geschichte zu erfahren. Wie ein neugieriges Kind, das ist bestimmt auch eine Eigenschaft, die sehr gut ist für das, was du tust.
Und ich bin auch nie alleine. Dann habe ich neben mir meinen argentinischen Federico und wir trinken Mate und die Menschen fangen an, über ihre Tango-Erfahrung zu erzählen. Oder dann macht Tanja eine Skizze von den Menschen und schlägt sie in ihren Bann. Also auch da sehe ich dieses Familiengefühl, nie alleine zu sein mit der Musik, weil Musik ja auch sowas Verbindendes ist. Das ist ein unglaubliches Geschenk.
Mit Ronja könnte man ganze Stunden verbringen. Deshalb empfehlen wir euch da draußen, egal ob ihr hört oder seht, was Bea schon gesagt hat, unbedingt mal ein Konzert von Ronja Malzahn. Wann kann man dich das nächste Mal live erleben und wo?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß, wir sind im Anfang August auf einem Festival in Celle bei Hannover und Ende August weiß ich auch, da ist ein Stadtfest in also viel so Norddeutschland. Man findet auch unsere ganzen Tourtermine, denn wir sind
Webseite.
Eigentlich immer nur auf Tour, genau. Die haben wir auch auf unserer Website verlinkt. Und wir planen auch im Herbst noch viele Konzerte rund um dieses neue Album mit unserer Show, besonders innen drin mit den Visuals finde ich das immer wunderschön, wenn auch Projektionen dazulaufen, mit Bild das zu verbinden. Ja, und wir sind eigentlich, ja, wir spielen immer Konzerte, also kommt total gerne mal vorbei.
Also auch das, wie gesagt, werden wir verlinken für alle Podcast-Versionen, ob mit oder ohne Bild. Ich habe mich total gefreut, dass du heute hier warst und bist. Also was ich euch noch unbedingt sagen möchte, ist, dass wir jetzt hier zwei Songs noch von Ronja und Federico hören. Die werden wir jetzt nicht im Podcast ausstrahlen, weil das jetzt alles technisch ein ziemlich großer Aufwand wäre. In Zukunft werden wir das mehr öffnen für Besucher. Und dann gibt es auch von unseren musikalischen Gästen auch gerne eine musikalische Einlage. Also strömt herbei.
Und das war der 7. Panikpreis-Podcast mit Ronja Malzahn. Wir werden demnächst noch mehrere Gewinnerinnen und Gewinner präsentieren auf dieser Art. Der 8. kommt am 8.8. Und da Bea wahrscheinlich mit einen wunderbaren Gast.
Ich habe heute noch mit ihm ganz schnell telefoniert, weil ich das so gerne schon mal angeben wollte, nämlich mit Jean-Jacques Kravetz. Udos und Peter Maffay ist Pianisten. Der wird dann kommen. Es geht immer weiter bergauf, das kann ich nicht anders sagen.
Und weil du sagst Jean-Jacques, das muss man noch erwähnen, auch Jean-Jacques Kravetz hat eine Stiftung, Entrée,
genau,
die etwas Ähnliches betreibt wie wir, nämlich die Unterstützung von Schwächeren an Schulen, die nicht unbedingt mit dem gymnasialen Elternhaus gesegnet sind und sich keine Musikunterricht und keine Musikinstrumente leisten können. Und solche Leute unterstützt Jean-Jacques. Und das ist auch für uns ein Thema, weil wir machen ja mit der Stiftung auch Hinterm Horizont macht Schule. Und auch darüber werden wir ein bisschen sprechen mit Jean-Jacques, also über Musik, über das, was er mit Ronja macht und über unser Projekt.
Und er hat den besten französischen Akzent, den ich kenne. Und wenn er einmal anfängt zu sprechen, ist es ganz schwierig, ihn wieder zu stoppen. Was für einen Podcast wirklich sehr schön ist eigentlich.
In diesem Sinne, au revoir.
Au revoir, merci
beaucoup. Und danke euch, die ihr hier seid. Danke, Ronja. Danke.